Malte Giesen ist Komponist. Im Juni hat er den Förderpreis des wichtigsten Musikpreises in Deutschland bekommen, den Ernst von Siemens Musikpreis. Und der ist mit 35.000 Euro dotiert. Herzlichen Glückwunsch, Malte Giesen.
Vielen Dank.
Wo waren Sie, als Sie erfahren haben, dass Sie den Preis bekommen haben?
Ich stand in meinem Arbeitszimmer, was mittlerweile das Kinderzimmer ist, und habe in dem Moment ja den Brief gerade so quasi aus dem Briefkasten gefischt und in Händen gehalten und habe gar nicht genau geschaut, von wem ist der, was ist jetzt drin, und war ziemlich überrumpelt, als die Nachricht da kam.
Der bedeutet viel für die Branche der Musik, oder? Gerade der klassischen Musik.
Ja klar, es ist natürlich, oder auch im Bereich neue Musik ist es ja wirklich so der Preis, also auch mit Abstand so einer der höchst dotierten, die es in dem Bereich überhaupt gibt.
Malte Giesen hat ihn bekommen. Er ist unser Gast auf RBB Kultur heute, und in seinen Kompositionen, in seiner Musik will er auch gesellschaftliche Ereignisse einbeziehen, und das klingt zum Beispiel so. Ein Ausschnitt aus dem Konzert für hyperreales Klavier und Orchester von Malte Giesen. Und er ist hier bei mir im Studio, Malte Giesen. Was ist ein hyperreales Klavier? Wir haben es gehört, aber was ist das?
Also hyperreal heißt dort im Sinne von überhöht, quasi über die Möglichkeiten der Realität hinaus, also ein Objekt der Utopie. Und das ist das Klavier in dem Fall, weil es mehr kann als ein normales Klavier eigentlich kann. Also ich habe nicht nur meine 88 Tasten, sondern ich kann auch die Stimmung auf Knopfdruck ändern. Ich kann noch beliebig Töne hinzufügen. Ich kann in eigentlich physikalisch unmöglicher Geschwindigkeit spielen oder Töne repetieren. Also mit dem hyperrealen Klavier ist alles das möglich, was mit einem quasi physikalisch begrenzten Standardklavier nicht möglich ist.
Und was daran ist das gesellschaftliche Ereignis? Ist das die große Geschwindigkeit, in der wir leben?
Na, ich würde sagen, das ist ein Artefakt der Digitalisierung, weil die Klänge, die erzeugt werden, im Endeffekt sind keine realen Klavierklänge mehr, sondern die sind komplett digital berechnet. Also es gibt bis auf eine einzige Stelle keinen einzigen echten Klavierklang, in Anführungszeichen. Das sind alles digital berechnete Klänge und Effekte. Und es ist in dem Sinn natürlich in Bezug auf die Gesellschaft, weil es sich auf ein ganz bekanntes bürgerliches Format bezieht, auf das Klavierkonzert. Dieses herkömmliche Format, der ganz bestimmte Konventionen enthält, das aufgreift und mit den Mitteln der Digitalisierung, mit den Mitteln der Technik nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Und in dem Fall sozusagen so eine Art Überbietungslogik, eben so den Geschwindigkeitsrausch mit aufnimmt.
Die Überbietungslogik vielleicht auch aus dem klassischen Konzertbetrieb, dass ja die Pianisten, man könnte ja meinen, immer mehr können, immer virtuoser werden, und das hyperreale Klavier trumpft auf.
Genau, das auch. Also natürlich ist so jedes, ist dieser, der virtuosen Gestus, dem haftet immer die Überbietungslogik an, ne? Noch schneller und noch virtuoser und noch sportlicher auch irgendwo, und das ist, glaube ich, untrennbar mit der Idee von Virtuosentum und von einem Solokonzert. Das ist immer damit verbunden.
Haben Sie denn für dieses Konzert für hyperreales Klavier und Orchester ein Klavier überhaupt angefasst, oder ist das alles elektronisch entstanden?
Naja, ich bin ja selber Pianist von Haus aus. Also sozusagen die Die Wahrnehmung dieser Beschränkung des Instruments, die kommt schon sagen aus der eigenen ganz spielpraktischen Erfahrung.
Wo sind Sie an Grenzen gestoßen? Entschuldigung.
Beim Klavierspielen hat mich halt immer gestört, dass wenn ich die Taste gedrückt habe, dann ist quasi die Tongestaltung gelaufen. Dann kann ich danach nichts mehr machen. Dann ist der Ton gedrückt und dann kann ich ihn danach nicht mehr verändern. Ich kann ihn nicht mehr nach oben oder unten biegen. Ich kann kein Crescendo machen, wenn ich die Taste schon gedrückt habe. Und diese ganzen Sachen, die man vielleicht noch machen könnte, die gibt es ja schon so teilweise im MIDI-Bereich, wenn man mit Keyboards arbeitet. Da gibt es dann ja schon zusätzliche Möglichkeiten der Variation über Modulationsrad und Pitchbend-Wheel und zusätzliche Pedale. Und die Idee war einfach, das mit aufzugreifen und aus dem Pianisten, der eben normalerweise nur seine 10 Finger auf den Tasten und seine Füße für die 3 Pedale einsetzt, den einfach noch ein bisschen umfassender zu integrieren, dass er noch ein paar andere Dinge, andere Controller bedient. Also es geht auch so in diese Richtung Controllerism rein.
Sie komponieren digital, wir haben es gerade auch gehört. Manchmal beziehen Sie auch klassische Instrumente ein, wie jetzt hier auch ein Orchester. Das war aber gespielt, das Orchester, oder war das auch digital?
Ja, das war zum Glück nicht digital. Darum ging es auch in dem Stück, eigentlich eine Möglichkeit zu finden, wo man in einem akustischen Setup, also in einem Konzertsaal, in einer Live-Situation, eigentlich akustische, traditionelle Instrumente mit Elektronik verbindet. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil das zwei eigentlich grundsätzlich verschiedene Dinge sind, sozusagen die elektronischen Klänge, die man normalerweise von zu Hause, entweder vom Kopfhörer oder von der Stereoanlage kennt. Die verhält sich in einem akustischen Raum, auf Entfernung, auf einer Bühne ganz, ganz anders. Und damit muss man umgehen. Und das war die Idee auch von diesem Stück, dass man eine Art von Elektronik findet, die als akustisches Objekt in einem Raum funktioniert und nicht nur als reine Beschallung im Sinne von, dass ich das Gleiche auch genauso gut auf dem Kopfhörer hören könnte.
Auf RBB Kultur spreche ich mit Malte Giesen. Er ist Komponist und er unterrichtet auch an der Musikhochschule Hans Eisler in Berlin. Herr Giesen, ist das denn ein Kompositionsprinzip des 21. Jahrhunderts, die Gesellschaft einzubeziehen, gesellschaftliche Ereignisse?
Ja, also ganz kurz, ich arbeite nicht mehr an der Hochschule für Musik. Ich bin seit 3 Monaten an der Akademie der Künste, was eine sehr schöne Aufgabe dort ist.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich den Anfang der Frage vergessen.
Ob es ein Kompositionsprinzip des 21. Jahrhunderts sein kann, die Gesellschaft mit einzubeziehen, also sich nicht mehr nur im Rahmen der Musik zu bewegen oder des Wortes, sondern gesellschaftliche Ereignisse, welche Art auch immer, einzubeziehen.
Ich glaube, das ist nichts speziell, was man sozusagen ganz genau auf das 21. Jahrhundert, was man dem zuschreiben würde. Also die Tendenz, Dinge mit einzubeziehen, die nicht unmittelbar musikalische Mechanik oder so sind, das kommt sozusagen immer wieder mal. Also das gibt es immer wieder mal in Musik und dann es gibt, glaube ich, immer so Phasen, wo dann sozusagen wieder mehr von außen reinkommt und dann gibt es wieder Phasen, wo es zum Beispiel aufgrund einer technischen Neuerung sich plötzlich so musikalisch-mechanisch neue Möglichkeiten geben, wo dann erstmal wieder so eine, in Anführungszeichen, abstrakte Klangforschung stattfindet und dann gibt es so eine Konsolidierungsphase, wo dann wiederum die Ausprägung dieser Klangforschung und die Auswirkung der Technologie dann wieder reflektiert werden und in dem Moment kommen dann wieder sozusagen mehr allgemeingesellschaftlichere Themen und Reflexionen mit rein.
Und da befinden wir uns jetzt?
Ich glaube, wir sind in einer Phase von Konsolidierung, ja. Also wenn man sich sozusagen die letzten 60, 70 Jahre neue Musik anschaut, dann gab es eine lange Phase, in der sozusagen die Erweiterung des Materialbegriffs im Vordergrund stand, sozusagen die Erweiterung des musikalischen Materials, nicht nur Tonhöhen, sondern auch Geräusche einzubeziehen, auch nicht nur Geräusche, sondern auch performative Aktionen oder visuelle Elemente. So das Suchen nach neuem Material und da habe ich das Gefühl, da sind wir jetzt in so einer Art Konsolidierungsphase, wo dieses immer weiter suchen nach noch einer neuen Spieltechnik, neuen Material, dass das eigentlich vorbei ist, zumindest in dem Bereich, in dem ich mich bewege, in diesem neuen Musikbereich. Und dass deshalb dieses Einbeziehen von gesellschaftlichen Fragestellungen und auch von Material, was quasi eigentlich Fremdmaterial ist, ästhetisches Fremdmaterial in Form von Field Recordings, Texten, Bildern etc., dass das so eine Ausprägung davon ist, dass wir jetzt wieder in so einer Konsolidierungsphase sind, wie ich das nenne.
Hören wir nochmal einen Ausschnitt eines Ihrer Werke, Divertimento, Veränderung an Oberflächen. Musik Divertimento, eine Komposition von Malte Giesen mit dem Untertitel Veränderung an Oberflächen. Da haben Sie sich das Streichquartett vorgenommen.
Eine der Königsgattungen.
Und zerrupft.
Ja.
Die Jazzsängerin und Pianistin Nina Simone, die sagte mal, die Pflicht eines Künstlers sei, die Zeit, in der wir leben, zu reflektieren. Stimmen Sie dem zu?
Ja, also mit und unter der Voraussetzung, dass man irgendwie mit diesem Pflichtbegriff was anfangen kann.
Können Sie?
Unter Umständen, ja. Also diese Frage der Pflicht des Künstlers hat immer was von so einer, dass es einen bestimmten Zweck und eine Legitimation hätte. Und das hat meiner Meinung nach Kunst letztendlich nicht so was, das hat dann wieder was von dieser Frage nach Systemrelevanz und warum ist das jetzt notwendig und so. Mhm. Und das ist bei Kunst so ein bisschen schwierig, da sozusagen eine unmittelbare Notwendigkeit und damit so eine Pflicht herzuleiten.
Mhm. Gesellschaft in die Musik bringen, das ist das eine. Musik in die Gesellschaft bringen, vor allem neue Musik in die Gesellschaft, das ist das andere. Das haben Sie auch gemacht. Sie sind in Weddinger Bierlokale gegangen und mit neuer Musik und haben da bei Molle und Korn neue Musik gespielt. Wie hat das funktioniert?
Im Großen und Ganzen hat es sehr gut funktioniert. Also man muss sich natürlich auf ein anderes Publikum einstellen als jetzt hier beim Ultraschall-Festival oder bei Märzmusik. Aber was, glaube ich, ganz klar war, ist, dass man Menschen sehr viel mehr zutrauen kann, als man im ersten Moment denkt und auch sehr viel mehr zumuten kann, in Anführungszeichen. Und ich weiß, dass viele natürlich, für die war das natürlich eher eine Störung. Aber
in der Kneipe dann.
Ja, genau. Also die wollten, also das, ja, das war für die dann ein Gelärme. Ja, das hat in ihrem, sag ich mal, in ihrem routinierten Ablauf in dieser Kneipe gestört. Und dann gab es aber viele, es war aber vor allem sozusagen das Stammpublikum, die haben sich eigentlich gefreut über diese Art von Irritation und Abwechslung. Und ich meine, wir haben ja auch sozusagen die Pächter auch informiert, was wir da machen wollen. Wir haben denen gezeigt, was wir da spielen werden. Und immerhin haben sie sich darauf eingelassen. Also so eine gewisse Neugier, ein gewisses Grundinteresse war immerhin schon da. Und es war im Großen und Ganzen, es hat dann auch Diskussionen angeregt. Und man hat gesehen, die Leute haben sich auch damit auseinandergesetzt. Und aus der Perspektive heraus, muss ich sagen, war es eine total gelungene Aktion eigentlich.
Ist denn Komponist zu sein die freieste Art, Kunst auszuüben, Künstler zu sein? Ich frage Sie deswegen, weil es eine radikale Entscheidung ist. Ne? Also dann zu sagen, ich wage das, ich widme mich der neuen Musik, die ja nicht überall Freunde hat.
Andersrum, wenn man sozusagen alle Ausprägungen von Kunst sich ansieht und deren Produktionsbedingungen, dann ist Komposition eigentlich eine ziemlich eingeschränkte. Dann ist es so, wenn man nicht nur elektronische Musik macht, ist man auf Interpreten angewiesen. Diese Interpreten haben eine sehr, sehr spezielle Ausbildung an speziellen Einrichtungen erhalten, die in einer ganz speziellen historischen und lokalen Tradition sich bewegen. Also man hat schon sehr, sehr viele Prämissen eigentlich, mit denen man umgehen muss, die in speziellen Settings, wo es ganz bestimmte gesellschaftliche Vereinbarung gibt, wie man sich verhält und was da passiert, die man da vorfindet. Und man bewegt sich in einem relativ engen Kontext, weil man auch mit so vielen Kollaborateuren zu tun hat. Und aus der Perspektive heraus, verglichen mit bildender Kunst, mit Malerei, mit Performancekunst oder einfach ganz, ganz abstrakter Konzeptkunst, ist in dem Sinne die Komposition eigentlich nicht so sehr frei.
Eine letzte Frage. Was sagen Sie Menschen, die Sie mal überzeugen möchten, in ein Konzert, mit neuer Musik zu gehen, was die Sie noch nie gemacht haben?
Denen sage ich meistens, ich gebe dir die Karte aus. Ich lade dich ein.
Und wie reagieren Kinder?
Also mein Sohn, der reagiert da relativ, sagen wir mal, indifferent. Also für den ist das sozusagen alles normal. Der ist ja so ein bisschen biased, ja, weil der wächst damit jetzt sozusagen ganz, ganz natürlich auf und der kennt es dann irgendwann alles und der hört, was ich da die ganze Zeit rumspiele und rummache. Und für den ist es sozusagen total normal.
Aber Sie gehen ja auch an Schulen.
Ja, stimmt. Ich bin teilweise auch an Schulen gegangen und da kommt es auch sehr stark auf die Altersgruppe an. Also die Grundschüler bis so zur vierten Klasse, die sind noch ziemlich aufgeschlossen und ziemlich wach und so und die machen alles mit. Und je älter die dann werden, je mehr es Richtung Pubertät geht und so, desto schwieriger wird es dann.
Dann muss man sie da abholen. Über Gesellschaft in der Musik und gesellschaftliche Ereignisse in der Musik habe ich mit dem Komponisten Malte Giesen gesprochen. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Nachmittag und alles Gute.
Gerne, danke.